und taktlos. Ein Podcast von Hanna Schmidt und Axel Brüggemann.
Es ist so verdammt warm. Ich will gleich ins Schwimmbad gehen und ich weiß nicht, hast du noch was vor? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir auf jeden Fall. Hallo Hanna.
Hallo Axel. Ja, ich fühle mich auch wie eine alte Frau. Mein Kreislauf ist absolut im Keller. Ich bin heute Morgen aus dem Bett geschrieben und so durch den Flur gewankt und musste mich so an der Wand festhalten.
Aber gibt es Erfrischung bei euch in Dortmund? Springst du in den See oder was machst du dann?
Wir haben hier einen Kanal, das ist toll. Okay. Also der ist auch natürlich ein bisschen...
Mit Strömung?
Ja, nee, nicht so Dollströmung, aber voller Algen. Aber je weiter man so rausfährt Richtung Norden, desto schöner wird dieser Kanal und auch desto leerer und desto weniger Boomboxen stehen da am Rand.
Okay.
Ja, nur ist es halt pralle Sonne und es ist halt ein Kanal, was soll ich sagen?
Ja, das ist für uns Klassik-Nerds einfach wahnsinniges Wetter. Das ist, wir sind klimatisierte Konzerthäuser gewohnt. Ja? diese ganze Natur da draußen, das nervt ja einfach.
Yes.
Nein, es ist total schön. Ich gehe gleich schwimmen. Komm, lass uns die Klassikwoche hinter uns bringen, oder?
Ja, machen wir.
Fangen wir gleich mit der ersten Kategorie an und hier ist sie schon.
What the fuck happened to...
What the fuck happened to? Und ich denke, wir reden heute über Kulturpolitik. Der Anlass ist, dass Kulturpolitik auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ich würde sagen, versagt. Also wir haben das in Leipzig gerade gesehen. Ich glaube, wir haben schon mal über das Bewerbungsverfahren geredet für die Intendanz der Leipziger Oper. Jetzt ist auch das Bewerbungsverfahren für die Geschäftsführung des Gewandhauses irgendwie in die Hose gegangen. Es wurde niemand gefunden. Es wurden wieder Rollenspiele aufgeführt. Leipzig scheint da irgendwie nicht zur Ruhe zu kommen. Wir haben ein Beispiel am Landestheater Tirol in Innsbruck, wo die Intendantin versucht, einen strukturellen Wandel voranzubringen, auch moderne Stücke aufzuführen, aber unter Beschuss steht, weil sie offensichtlich weder das Publikum noch das Haus intern so richtig mitnimmt. Das wiederum ruft die FPÖ, also die rechtspopulistische Partei, auf den Spielplan, die sagt, die Intendantin muss sofort gehen. Für mich ein Zeichen dafür, dass zu schneller Wandel eben auch nicht funktioniert. Ja, und dann haben wir Sarah Wedel-Wilson in Berlin, die nach Joe Czallo endlich mal sowas wie wirkliche Kulturpolitik, wenn man das denn als Lobbyistentum für die Kulturschaffenden versteht, betreibt. Hanna, das waren jetzt drei Orte, lange Vorankündigung. Kannst du aus diesen drei unterschiedlichen Orten irgendwie eine Strategie oder einen Blick auf unsere Kulturpolitik werfen?
Schwierig, aber was ich so in meinem, beim Nachdenken darüber so irgendwie als ein gemeinsamer Faden, roter Faden so etabliert hat, ist so, es scheinen Leute verstanden zu haben, dass sich was verändern muss. Also Hierarchien abflachen, weniger Machtkonzentration bei einzelnen Personen, größere Mitgestaltungsmöglichkeiten, Durchlässigkeit, Transparenz und halt auch irgendwie so diese absurden Rollenspiele da in Leipzig, finde ich, zeigen, dass so das eigentlich verstanden wurde. Es wird so eigentlich gesucht auch nach einem anderen Skillset bei Führungspersönlichkeiten und so. Nur das Problem ist so ein bisschen, also auf mich wirkt es halt als, als hätten halt diejenigen, die diesen Wandel vorantreiben wollen, die Veränderung selbst noch nicht ganz zu Ende gedacht. Also so ein bisschen dieses anti-autoritäre Strukturen autoritär einführen wollen. Also ist jetzt zugespitzt gesagt. Aber so im Vorhinein das mal so zu reflektieren und dann das eigentlich mehr vorzuleben als durchzusetzen, die Leute mehr mitzunehmen, irgendwie scheint es da so zu haken, oder?
Ja, ich glaube auch. Also jeder, der weiß, dass du bei der GMD-Konferenz warst und alle GMDs in Deutschland wissen das natürlich jetzt, dass du die Vorkämpferin für jeden Strukturwandel in der deutschen Klassik bist, das kriegst du jetzt nicht mehr weg. Aber müssen wir uns dann nicht und musst du und ich auch als jemand, der das propagiert, nicht auch sagen lassen, vielleicht haben auch wir schon in unseren Forderungen, ich meine, wir haben es ja in der GMD-Konferenz gemerkt, auch wir die Leute schon nicht mehr mitgenommen. Also ich überlege tatsächlich jetzt so eine selbstkritische Frage. Dass Wandel nötig ist, verstehen wir. Dass der Wandel für uns nicht schnell genug gehen kann, verstehen wir auch, weil viel an die Wand fährt und weil viel einfach in den Klassikstrukturen nicht mehr mit den gesellschaftlichen Strukturen und Regeln zusammenpasst. Aber Überfordern wir da nicht gerade unsere doch sehr träge und vielleicht etwas, was Innovation betrifft, langsame Bubble der Klassik, und müssen wir nicht an unsere eigene Nase fassen und sagen, wir haben es halt auch wirklich nicht geschafft. Also siehe Tirol, nicht geschafft, Publikum mitzunehmen und auch unsere eigene Bubble nicht mitzubringen.
Oh, also ich muss sagen, ich kann das total verstehen. Ich habe mir die Frage auch schon häufiger gestellt, also vor allem halt auch im Nachgang dieser Konferenz, mehrfach, immer
das
wieder.
Große Trauma,
so, wie so, ja genau, aus so Fieberträumen aufgewacht und was habe ich falsch? Nein, Spaß. Aber einerseits, also ich muss sagen, ich finde schon sozusagen wir als mehr oder weniger Außenstehende können ja in dieser Position durchaus viele Sachen sehr scharf auch fordern. Und wir sind ja nicht diejenigen, die es am Ende umsetzen müssen, so, sondern wir haben, ich sag mal so, den Luxus, da in einer Position zu sein, auch Utopien formulieren zu können und vielleicht auch ein bisschen zu überfordern damit. Diejenigen, die dann nachher da wirklich diese Maschine bedienen müssen und das dann nachher auch ihrer Belegschaft beibringen müssen und so, die schrauben das ja dann sozusagen, nehmen sich ja daraus das, was für sie umsetzbar wirkt, und versuchen das dann an dem jeweiligen Haus, in dem sie sind, zu realisieren. Aber wenn jetzt sozusagen wir als die UtopistInnen da draußen jetzt unsere Rhetorik runterfahren, ich weiß auch nicht, ob das des Problems Lösung ist.
Also ich glaube, für mich wächst immer mehr die Erkenntnis, doch, das ist die Lösung, auch meine Rhetorik, auch als Begleitung dieses ganzen Prozesses runterzufahren, weil ich glaube, dass die ganze Welt, wir kommen ja gleich nochmal drauf, wenn wir über die Weltpolitik und die Klassik reden, die ganze Welt in diesen Zuspitzungen lebt, und dass wir uns in diesen Zuspitzungen der Extreme einfach nicht mehr auf den wirklichen strukturellen Wandel konzentrieren können. Ich kann es nur noch mal sagen, wenn ich da in Tirol gucke, in Innsbruck, wo die Irene Gerzgänger, die Intendantin, eben konfrontiert ist, plötzlich mit einer Politisierung ihrer Arbeit, dass nämlich eben die Partei, die wir alle nicht wollen, die FPÖ, ja, also die österreichische AfD, plötzlich ihren Rücktritt fordert und ihr Handeln wieder zum Spielball des Politischen macht, dann denke ich, vielleicht wäre es klüger, diese Angriffsfläche gar nicht zu geben, indem man tatsächlich in der Umstrukturierung und in der Neudefinierung Leute mitnimmt und integrativ arbeitet, statt zu sehr auf das Gaspedal zu drücken. Und das gilt, finde ich, also jedenfalls nehme ich das mit aus diesem Fall, das gilt auch für mich als Begleitung, die versuchen muss, diese Spitzen irgendwie abzuschneiden, damit der große Kern und die große breite Basis wieder vorankommen.
Wobei ich glaube, dass die FPÖ sich so oder so früher oder später auf sie gestürzt hätte, weil die FPÖ ja mit jeglichen, in dem Fall, also demokratisierenden, hierarchieabflachenden Tendenzen ja auch wie eine deutsche AfD ein Problem hat. Und wenn sie hätte, glaube ich, machen können, was sie will, irgendwann wäre etwas passiert, wo sich die FPÖ draufstürzen kann und diese in Anführungsstrichen zu woke Person ihren Rücktritt fordern kann. So, das heißt, dass also dann sozusagen aus Angst vor den zähnefletschenden Rechten zurückzurudern oder vorsichtig zu werden oder so, finde ich auch schwierig, weil, oh nein, nachher tritt man denen auf die Füße und dann nutzen die das nachher für ihren Wahlkampf. Das machen die so oder so.
Ja, vielleicht, aber momentan machen sie das sozusagen mit der Mehrheit hinter sich. Das heißt, die FPÖ argumentiert, wir sind doch der normale Menschenverstand, wir sehen doch alle, die Leute gehen da nicht mehr ins Theater, wir vertreten doch die ganzen Leute, die 1000, ich weiß nicht wie viele, 100 Leute, die ihre Abos gekündigt haben in Innsbruck, wir sind doch die Volkspartei. So, und momentan können sie das machen, weil sie argumentieren tatsächlich mit einer gefühlten wenigstens Mehrheit. Und ich finde, die muss man ihnen vorher wegnehmen. Man muss die Mehrheit wieder für uns schaffen. Und ich glaube, man schafft die Mehrheit für uns. Jetzt klingen wir wirklich schon wie Friedrich Merz oder sowas, also ich jedenfalls. Man schafft diese Wirklichkeit und diese Mehrheit nur in der Mitte. Ja? Und ich glaube tatsächlich, ich beobachte das überall in der Welt gerade. Also ich habe die Schnauze voll von diesen Extremen. Und ich glaube, wenn wir immer wieder, ich gucke jeden Abend diese amerikanischen Stand-Ups, Stephen Colbert und Co. Ja? Und die hauen jeden Abend ihre wirklich genialen Witze gegen Donald Trump raus. Und Donald Trump am nächsten Morgen redet wieder irgendeinen Scheiß. Aber die reden ja gar nicht mehr miteinander. Es kommt sozusagen, es passiert nichts. Es passiert ja gar kein Wandel, sondern jeder macht in seiner Blase weiter. Und ich glaube, diese Spitzen, die müssen wir irgendwie ausblenden und in unserer Form von Journalismus eine breite Mitte mobilisieren, die sich wieder an der Eigentlichkeit der Kultur orientiert, nämlich an der Kunst und an dem, was wir da auf der Bühne sagen wollen.
Ja, aber die Kunst ist ja nicht, die ist ja nicht frei von all dem. Die Kunst schwebt ja nicht unabhängig von dem, was drumherum passiert. Also ich kann diese Rhetorik mit der Mitte, also ich kann es einerseits verstehen, ich kann es andererseits aber auch nicht mehr hören, weil die Mitte, die, was wir immer so Mitte nennen, hat sich in den letzten Jahren ganz massiv nach rechts verschoben. Immer die, also dieses Reden von der Mitte antizipiert so ein Hufeisendenken in meiner Assoziation, was ich schwierig finde, weil das halt ausblendet, dass die größte Gefahr für die Demokratie vom völkischen Denken und von der faschistischen Rechten ausgeht und nicht von der antifaschistischen Linken. Und das wird so auf, das wird dann in dem Sinne so auf so eine Waage gelegt, wo ich finde, das kann man nicht machen. Und ich finde es halt super gefährlich, dann sozusagen mitzurutschen und zu sagen, naja, ich fahre jetzt, also jetzt für mich persönlich gesprochen, ich fahre jetzt meine Rhetorik runter. Na, sonst verliere ich Leute. Nein, ich mache die Erfahrung, dass Leute bei mir bleiben, weil ich es nicht mache. Und das heißt aber nicht, also das, ich spreche mich halt für eine Diversifizierung aus, weißt du? Also das,
Das argumentiert schon wieder in der Ideologie, finde ich. Und ich will ja gerade weg davon. Ich finde zum Beispiel, wenn in Tirol es nicht funktioniert, dass zwei weibliche Doppelspitzen, also sowohl in der Oper als auch im Schauspiel, wenn das einfach nicht funktioniert und man das Gefühl hat, dass es wirklich nur Symbolpolitik, dass diese Sparten mit weiblichen Doppelspitzen besetzt werden, ist es legitim zu fragen, hey, wollen wir da nicht eine bessere Lösung für die Kunst und Kultur finden? Und ich glaube, das verlernen wir gerade, weil wir dann in Dogmen bleiben, weil wir sagen, nein, wir wollen doch die Frauen stärken und das muss so sein. Und wenn das aber in der Praxis einfach nicht funktioniert und wenn es andere Lösungen gibt, dann müssen wir uns wieder öffnen und sagen, okay, öffnen wir dieses Dogma doch mal. Das Bewusstsein ist da und wir machen das auch, wenn es klappt. Aber wir operieren an diesen Kultureinrichtungen nicht dogmatisch. So, das würde ich mir wünschen.
Verstehe ich, aber das unterstellt ja, dass sie die Spitzen besetzt hat per Gender. Aber das ist ja nicht, es gibt ja nicht nur weibliche Doppelspitzen. Also es ist ja, das ist ja geteilt. Gibt's
eine männliche Doppelspitze, ja.
Ganz genau.
Aber lustigerweise gibt es gerade keine Doppelspitze für die Intendanz. Das ist ja das Absurde, ja. Also
ja, genau, das ist das, was ich meine. Eben, das ist das, was ich meine. Also so den Wandel machen zu wollen, aber gleichzeitig, also weil ihr ja auch unterstellt wird oder wurde, sehr dogmatisch vorgegangen zu sein, sozusagen den Wandel zu machen, ihn aber selber nicht zu leben, so, also sozusagen eine andere Kultur zu wollen und dann aber das mittels sozusagen der veralteten Kultur irgendwie durchsetzen zu wollen. Ich glaube, da ist halt eher der Clash und nicht darin, dass das da jetzt weibliche Doppelspitzen gibt oder so, sondern darin, dass die Durchlässigkeit nicht gegeben war, dass die Transparenz nicht gegeben war und dass auch anscheinend möglicherweise die Kommunikation nicht so war, dass die Leute mitgegangen sind oder mitgekommen sind. Und dann ist es eher ein operatives Problem und nicht in erster Linie ein inhaltliches.
Achtung! Wow!
Ich hatte das Bedürfnis, nochmal über Musikkritik nachzudenken. Und zwar von dem Hintergrund dieser Opernfreundkritik. Du hast es mitbekommen, ich will es nicht allzu arg reproduzieren, aber für die, die es nicht mitgekriegt haben, es ist auf dem Portal Opernfreund eine Kritik erschienen, in der der Rezensent Dieter David Scholz sich wirklich auf geschmackloseste Weise über den Körper der Sopranistin Friederike Meinke ausgelassen hat. Und dann ist ihm auch noch der Chefredakteur zur Seite gesprungen und wollte das Ganze rechtfertigen als fachkundige Beurteilung der künstlerischen Darstellung. Und das ist mir kurz ein bisschen übel geworden. Also zum Glück sind diese Texte und auch die Redaktion halt von verschiedenen Seiten sehr fachkundig kritisiert worden. Also unter anderem von der Sängerin Fee Brembeck, die halt mal gezeigt hat, was Sexismus ist, wie Bodyshaming, Misogynie zusammenhängen und so weiter. Aber also das ist so das eine. Das andere ist, dass ja klar ist, das war ja jetzt kein Ausrutscher oder so. Also schon in dem Sinne eine Überraschung, dass man eigentlich 2025 diese Diskussion scheinbar noch führen muss. Aber das passiert ja in der Opernkritik immer wieder. So. Und das führt mich wiederum zu einem größeren Thema, weil ich glaube nämlich, dass wir es da eigentlich mit einem Habitus zu tun haben, irgendwie mit einem Phänomen, was sich die Musikkritik so ein bisschen angezüchtet hat über Jahrzehnte. Und ich sage jetzt explizit nicht, dass ich nicht auch Teil davon war oder bin. Ich nenne das mal Distanzlosigkeit, so auf verschiedenen Ebenen. Also das eine sind so diskriminierende Moves, die ja total distanzlos sind. Das andere sind demgegenüber aber so Genie-Erzählungen, also zwei Seiten der gleichen Medaille, also so fürchterliche Genie-Porträts, wo ich unglaublich cringe, wenn ich das lese. Also ich meine, du hattest ja auch so einen Moment.
Da ist es nicht nur Männer gucken auf Frauen, es können auch Frauen gucken auf Männer. Also ich bin gestolpert über das Porträt von Christine Lemke-Mattwey in der Zeit über Klaus Mäckele, den Dirigenten, dem sie gefolgt ist, angeblich ein ganzes Jahr lang. Und es ist unschwer herauszulesen, dass Christine Lemke-Mattwey Groupie von Mäckele ist. Auf jeden Fall fand sie es wichtig zu beschreiben, dass wenn man ihm nahe kommt, er nach Moos riecht. Und da habe ich mir gedacht, was wäre denn, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, über Marie Jacot schreiben würde, die Dirigentin, und irgendwie schreiben würde. Und dann saß ich neben ihr und Marie Jacot roch nach Rosen. Das würde mir also jeder sofort um die Ohren hauen. Und warum? Zu Recht, ja. Und ich finde, da kämpfe ich jetzt mal für Gleichberechtigung, auch für uns Männer und für Klaus Mäckele. Ey, lasst uns doch stinken oder riechen, wie wir wollen. Das ist wirklich nicht so wichtig.
Ja. Ich hab über den Vergleich nachgedacht. Ich kann das verstehen, weil das meine ich so mit, es hat so ein bisschen was Distanzloses, weil man diesem Dirigenten sehr, sehr, sehr nah kommt, so, und es ist halt so ein bisschen so ein cringy Moment, da jemandem so beim Fangirling zuzuschauen und so, ich muss sagen, ich fand
jetzt das Porträt nicht so. Genau, es ist einfach cringe, und cringe sind wir Männer und seid ihr Frauen, ja, also ich glaube, das muss man vielleicht da nochmal auch auseinander dividieren,
Gleichzeitig.
Das ist einfach so dieser alte Habitus der Musikkritik, ich glaube, das gehört ja auch dazu, ja.
Voll.
Oder nicht der ganz alte, sondern so der Übergangs, der 2000er Habitus, würde ich das nennen, also in den 2000er Jahren, glaube ich, gibt es viele Texte von mir, die so ähnlich sind. Ja? Heute würde ich da bei mir selbst die Alarmglocken anschnallen und sagen, oh Axel, ey, don't write it, think it. Ja? Ich glaube aber, da haben einige Kolleginnen und Kollegen, vielleicht leben die noch so in dieser Übergangsphase des Groupie-Tums, die ja auch gepflegt wurde, von Plattenlabels gepflegt wurde, die gepflegt wird dadurch, dass überhaupt ich die Möglichkeit bekomme, dass ich da eingeladen werde hierhin, eingeladen werde dahin. Also da entsteht ja generell im Journalismus irgendwo eine Nähe und so ein Groupie-Tum, und das passt natürlich zu dem, was du gesagt hast, zu den Genie-Erzählungen, die wir dann auch wieder wollen. Dass das alles nicht mehr zeitgemäß ist, wissen wir und oder sagen wir und tun es nicht in unseren Artikeln. Ja, aber es gibt halt noch welche, die es machen, ja.
Ich wollte noch einmal an den Vergleich sozusagen, wie gesagt, ich verstehe, es ist so sehr nah, und gleichzeitig würde ich aber aufpassen, das sozusagen per Gender umzudrehen, weil du hast gesagt, wenn du das über eine Frau schreiben würdest, würden es dir Leute da nochmal anders um die Ohren hauen, und das glaube ich, also das liegt ja daran eben, weil Misogynie...
Ich habe gesagt, genauso halt, um die Ohren hauen und zu Recht.
Ja, genau, nur ich glaube sogar noch mehr, weil halt so rum die Fallhöhe ja nochmal eine ganz andere ist. Ne? Also es ist ja, also Misogynie als Diskriminierungsform hat ja reale Folgen für das Leben von Betroffenen. So. Also sie hat verfolgt bestimmte Zwecke, hat bestimmte Muster, und eben Frauen auf ihre Körper zu reduzieren, ist eben eines dieser ganz klassischen Muster, so, was halt in verschiedene Stufen durchläuft in der Intensität. Es hat aber eben nicht die gleiche Dynamik, das wollte ich nochmal sagen, wenn ein Mann über den Geruch einer Frau schreibt oder die Frau über den Geruch eines Mannes, sozusagen. Also es funktioniert rhetorisch und inhaltlich nicht, das so zu invertieren.
Würde ich jetzt auch einen Einspruch machen, weil, also es gibt auch, also da müssten wir jetzt das Feld wirklich weit aufmachen, aber es gibt schon auch Gewalt gegen Männer, es gibt auch Männer, die sozusagen nicht in der angenommenen starken Position sind, die du ihnen jetzt in dem Fall auch zuschreibst. Also ich glaube, einigen wir uns darauf doch, dass diese Nähe und diese Art, über Menschen zu schreiben, einfach echt von beiden Geschlechtern einfach scheiße ist.
Was ich nur sagen wollte, ist einmal so die strukturelle Ebene aufmachen, jetzt nicht über einzelne Männer oder Frauen oder so, sondern das noch einmal so hinzustellen. Ja. Aber sozusagen diese geniekultigen Züge, also dieser, was du jetzt nennst, den Musikjournalismus so der 2000er Jahre und so. Ich bin damit ja auch sozialisiert. Ich habe ja bei diesen Leuten gelernt, so, weißt du? Und ich habe so, wenn die Frage ist so, was sind so die Hintergründe? Ich habe so zwei Theorien, da müsstest du mal sagen, ob das passt.
Jetzt
kommt der Hot Take. Also die gerade die Musik, also die Musikgeschichte, die ja so vor, also im 19. und 20. Jahrhundert geschrieben wurde, die lebt von diesen Genie-Erzählungen. So. Und wir als diejenigen, die schreiben, sind ja historisch gesehen diejenigen, die diese Mythen mit erschaffen haben. Also wir sind da so, das hast du gerade angedeutet, aber wir sind da so krass mit rein verstrickt einfach. Und das führt dazu, dass manche von uns ja selbst zu so einem Genie-Mythos geworden sind. Also jetzt Joachim Kaiser zum Beispiel, der das ja auch so um sich her selbst so rumgesponnen hat. So. Und das heißt, in dem Moment, in dem wir halt jemanden
zu Genie erklären. Der Kulturpapst, ne, haben wir ja, Ulrich Ranitzky, Joachim Kaiser, genau, ne, das wollten wir auch.
Exakt genau das. Genau, und in dem Moment sind wir halt diejenigen, die sozusagen über diese außerordentliche Gabe verfügen, so die wahre Kunst zu erkennen und das halt mit kunstvoller Sprache zu beschreiben. Und dann damit beweihräuchern wir dann am Ende uns selbst so und unsere eigene außerordentliche Beobachtungs- und Beurteilungsgabe. Und so, das führt, also das ist so ein Aspekt dieser Distanzlosigkeit, die so dazu führt. Also es verschränkt sich so ineinander.
Und nochmal, das hast du gelernt, sagst du. So, das heißt, wir sind schon mal einig, es gab eine Generation, die das gemacht hat.
Und ich bin mit
auch
den
eine Generation,
Texten von,
die es eigentlich weitergegeben hat an deine Generation.
Ja, also ich habe...
Aber du tust es ja nicht.
Ja, ich habe das auch gemacht. Ich versuche es nicht zu tun. Aber ich meine, wir haben letzten Monat über meinen Text über Joanna Malwitz gesprochen. Das hat natürlich auch solche Züge. Weißt du, also ich bin da, das meine ich mit, ich kann mich da nicht so komplett rausnehmen. Aber ich habe im Studium, ich habe Texte von Joachim Kaiser gelesen. Ich habe Schreibakademien bei Eleonore Bühning besucht. So, also das meine ich mit, das ist mir weitergegeben worden als Handwerk und es ist schwierig, das darüber hinaus zu wachsen, weil zweiter Teil meiner These, was ja dazu führt, dass Musikkritik, wenn sie frei passiert und ich mache das ja frei, du machst das ja frei, er hat ja immer das Problem, dass man in der Regel davon alleine nicht leben kann und gleichzeitig gibt es aber diese sehr dankbaren Möglichkeiten, in anderen Kontexten über Musik zu sprechen und zu schreiben, also Stichwort Programmhefttexte, Booklettexte, Konzerteinführungen, also PR.
Genau.
PR. Ja. So, ja, ne? Und so, das heißt, ich weiß auch, Eleonore Bühning hat in der Schreibakademie am Heidelberger Frühling 2015 zu uns gesagt, wir sitzen alle in einem Boot. Und das finde ich einen interessanten Satz, weil ich denke mir so, naja, irgendwie stimmt das, aber irgendwie ja auch nicht, weil wir als Außenstehende, Beobachtende haben ja dann an vielen Stellen doch andere Interessen als die Musikindustrie oder
das Geld, das erinnert mich so an das Bonn der 90er Jahre, vor der Wende, ja, also ich glaube, da war das auch so, also der Bundestag in Bonn war da so, der Bundestag in Bonn, unten muss es irgendwie, das haben mir die Jungs von der Welt am Sonntag immer erzählt, gab es da irgendeine Kantine und da haben dann die Politiker gesessen und dann haben da die Journalisten gesessen und dann haben die gesoffen und dann saßen die alle in einem Boot und haben übereinander geschrieben und genau so kommt mir der Klassikbetrieb heute noch vor, ja, das hast du vollkommen recht. Ja. Also das ist so eine, wir sitzen eben nicht in einem Boot. Und das, ich glaube, und wir sitzen doch in einem Boot irgendwie, aber ich glaube, wenn man es macht, muss man es auch klar machen. Ja? Also ich glaube, wir kommen da ja nicht raus. Also wir können das Faktum, dass wir nur von der Musikkritik leben können, das gibt es, ist nicht wahr. Ja? Ja. Also brauchen wir andere Jobs. Und natürlich sind diese Jobs auch in diesem gleichen Boot der Klassik. Und da ist es einfach nur eine Frage, erzähle ich das? Ja? Und das hat mich immer gewundert. Es ist ja nicht schwer, das zu sagen. Hey, ich mache auch die Moderation für die Bayreuther Festspiele. Hey, ich mache auch dies und ich mache auch das. Das kann ich ja klar machen. Hey, ich wurde eingeladen, weil meine Zeitung kann die Reise nach XY gar nicht mehr bezahlen. Warum tun das ausgerechnet große Zeitungen oft nicht. Das ist mir ein vollkommenes Rätsel, ehrlich gesagt.
Also was ich spannend finde, es gibt oder gab es zumindest, ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber so diese Info, ich habe das so abgespeichert irgendwo in meinem Gehirn. Bei der Zeit gibt es so eine Policy, dass die festangestellten RedakteurInnen sich nicht einladen lassen dürfen zu Pressereisen und so. Das, was dann dazu führt, dass die Redaktion, oder dass dann sozusagen solche Redaktionen dann zu mir kommen und sagen, du bist ja frei, du darfst das ja. Also du, okay. Ne, die wollen ja dann die Reise, oder können sie teilweise manchmal nicht bezahlen, aber sagen dann, ja, pass auf, du lässt dich dann einladen von dem Festival und so, fährst dann dahin. Genau, aber dann ist halt die Frage, so dass
Umwegeinladung quasi.
Eine Umwegeinladung, genau. Nur, es ist dann immer so ein bisschen die Frage, weil wie unabhängig bin ich dann am Ende? Ich kann zwar sagen, ich kann das drunter schreiben, die Kosten für die Reise hat das Festival getragen, über das ich hier vermeintlich unabhängig berichte. Und wie läuft
hilft
das?
Ja schon mal.
Genau, und wie läuft das dann am Ende? Weil unbewusst bin ich ja schon. Also so, man wird ja dann unglaublich auch umsorgt von den Presseleuten.
Aber Objektivität gibt es ja auch nie. Ja, das muss man nochmal ganz klar sagen. Ja, also das ist ja auch ein Schwachsinn. Also jetzt mal ganz im Ernst. Also da brauchen wir jetzt nicht zu Eleonore Bühning und Igor Levit zu gehen, wo es, weiß nicht, so ein komisches Mutter-Sohn-Verhältnis zu geben scheint. Dann brauchen wir nicht zu Christine Lemke-Mattweit zu gehen, die als Groupie von Klaus Mäckele durch die Gegend zieht.
Oder mit
sondern
Christian
natürlich
Thielemann
bin ich auch und gehe manchmal wandern mit Franz Welser Möst und jeder hat von uns jemanden, den er mal mehr mag und den er mal weniger mag, ja, und natürlich versucht man auch die Leute, die man mehr mag, irgendwie mehr in die Zeitung zu bringen als die Leute, die man weniger mag. Also dieser Mythos der Objektivität der Kritik, der ist ja eh schwachsinnig, ja, der
voll.
Gilt ja für keinen von uns ganz im Ernst, ja?
Nein, ich meinte Unabhängigkeit, aber auch das, da hast du recht, das ist, also Neutralität unterschreibe ich komplett. Ich muss auch sagen, den Mäckele Text, ich fand den auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich habe den gern gelesen. Es gab diesen einen Moment, wo ich dachte, oh, das ist sehr nah, aber das ist so ihr Stil, sie macht das, ich lese das gerne, es unterhält mich, und am Ende ist ja auch so quasi, rudert sie ja auch nochmal so zurück und sagt quasi, naja, jetzt gut, in den vielen Konzerten war ich jetzt nicht so krass.
Ich will es auch gar nicht angreifen. Ich finde nur, wenn ich dann auf der gleichen Seite den Anspruch erhebe, doch der Nachfolger von Joachim Kaiser zu sein, dann ist es halt, dann passt einfach das eine nicht mehr mit dem anderen zusammen.
Mhm. Ja, und eben die Frage ist auch sozusagen, wie viel Distanz kann und soll man als JournalistIn zu einem Gegenstand überhaupt aufbauen? Also vor allem, wenn es halt sowas ist wie Musik, vor allem, wenn wir ja mit den Leuten ständig umgeben sind, wenn sich da Freundschaften entwickeln, wenn man sich auf Festivals sieht, wenn man merkt, man hat irgendwie, oder natürlich nicht einerseits nur die Musik einer bestimmten Person gefällt mir besonders gut, sondern ich komme mit der Person auch gut klar. Die ist dann irgendwie schnell erreichbar und man hat irgendwie eine schöne Ebene und so. Das führt ja auch dazu, dass halt Gespräche oder Interviews oder so, dass man dann schnell auf einer anderen Ebene ist, dass man sehr viel tiefer sich unterhalten kann, also dass da am Ende auch wirklich qualitativere Sachen bei rauskommen. So, nur, also das ist
also
so das
Schumann
eine.
Fand auch nicht nur die Musik von Brahms geil, sondern die waren halt auch irgendwie, die fanden sich halt auch cool. Und auch noch die gleiche Frau. Also, ja, also.
Voll. Ja, genau. Und dann.
What are we talking about?
What are we talking about? Ja, und ich meine auch, schwärmen, finde ich, da ist auch erlaubt. Ich finde es schwierig, wenn es so kippt. Also es gibt zum Beispiel, wie gesagt, den Mäckele-Text, den würde ich jetzt nicht darunter zählen, aber es gab im Spiegel irgendwann so einen Text über Christian Thielemann, den fand ich ganz schwierig. Das war so ein Genie-Mythos-Ding. Das habe ich
aber
gelesen.
Aber der Spiegel ist auch wirklich inzwischen prädestiniert. Also
auch
der,
das.
Da sind wir gleich wieder auf dem Klassik.
Aber da habe ich mich halt auch wieder so zurückversetzt gefühlt. So in die, da habe ich zwar noch nicht gelebt, aber wenn ich an die Texte zurückdenke, die wir damals gelesen haben von Joachim Kaiser, und so, da dachte ich so, okay.
Lass dir das mal von mir erzählen. Ja, also damals, als wir noch richtig Musikkritik gemacht haben, Hanna, ja. Oh
yes.
Gott, komm, lass uns aussteigen hier, sonst werde ich auch noch cringe.
Jawohl.
Wieder. Ja, it was so nice in the 90s, als wir noch cringe sein durften. nächste Rubrik.
Oh, schon wieder Politik.
Es wird irgendwie nicht leichter, aber Anna, lass uns das kurz hinter uns bringen. Also es ist mir aufgefallen, die Welt ist irgendwie aus den Fugen. Wir haben den Krieg im Nahen Osten, den doppelten Krieg im Nahen Osten, ne? Gaza und jetzt Iran noch dazu, Israel immer zwischendrin. Wir haben die total verrückten Vereinigten Staaten von Amerika mit Donald Trump. Wir haben Russlands Krieg, Angriffskrieg gegen die Ukraine und irgendwie sind wir doch davon ausgegangen, dass die Kultur gerade in solchen schwierigen Zeiten der Welt uns Halt geben kann und für so einen Kompass sorgt, an dem wir uns orientieren können. Mir, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt das momentan. Mhm. Wenn ich nur einmal diese ganz kurz diese Weltpolitik zusammenfasse, also in den USA ist es mir erstaunlich ruhig dafür, dass da Kultur mehr oder weniger von staatlicher Seite ignoriert bzw. abgeschafft wird. Ich habe vor kurzem, kann man auch auf Backstage Classical nachhören, ein Interview mit Peter Gelb, dem Intendanten der Metropolitan Opera gemacht, wo er das erste Mal eigentlich gesagt hat, ja, Donald Trumps Politik gefährdet die künstlerische Freiheit und gefährdet auch die künstlerischen Institutionen Amerikas in ihrer Existenz. Mhm. Dann haben wir diese ganze Geschichte mit Russland, ja, wo jetzt gerade wieder unser lieber Freund von der AfD, Matthias Moosdorf, ehemaliger Cellist des Leipziger Streichquartetts, beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg gesessen hat, neben Hans-Joachim Frey, dem ehemaligen Intendanten des Brucknerhauses in Linz und des Theaters Bremen und jetzt Intendant in Sotschi mit engen Beziehungen zu Wladimir Putin. Die sitzen da so mir nichts, dir nichts rum. Und dann in diesem ganzen Gaza-Konflikt, wo dann Musiker wie Michael Barenboim, der Sohn von Daniel Barenboim, ganz radikal Position für Gaza übernehmen und gleichzeitig sagen, in Deutschland dürfe man nicht mehr sagen, was man will und die deutsche Demokratie sei sozusagen in Gefahr. Also da verrückt mir irgendwie der Kompass überall. Ist die Politik zu groß? Ist die Kunst zu klein? Oder ist es eigentlich auch richtig, dass wir uns gerade in diesen verrückten Zeiten wieder nur auf die Musik an sich reduzieren?
Diese Sehnsucht kann ich total verstehen. Also ich will doch einfach nur Musik.
Ja. Gib mir meinen Mozart zurück.
Gerade in diesen Zeiten ist es, also einerseits kann es total wholesome sein, finde ich, solche Erfahrungen zu haben. Ich muss sagen, ich habe das im Moment weniger in klassischen Konzerten als halt mehr bei Raves oder so. Mhm. Da findet zwar natürlich auch immer mal wieder auch politische Musik statt. So, das gehört dazu, dass ich da in den Kontexten, in denen ich mich bewege, diejenigen, die auflegen zum Beispiel, halt dann doch hier und da zwischendurch mal so einen politischen, also so eine Hymne dazwischen hauen. Was schön ist, weil das einfach was Verbindendes mit sich bringt, halt auch so im Dancefloor. Aber auf der anderen Seite kann ich total verstehen, dass jetzt in so einem Zusammenhang, also wo jetzt Michael Barenboim dann im Fun-Magazin zum Beispiel so eine große Bühne bekommt, oder jetzt in Moosdorf, du hast es gerade erzählt, wo das passiert, das ist natürlich, also für mich persönlich wichtig ist, da auch zu zeigen, es gibt eben auch das andere. So, es gibt eben auch die stabilen Leute. Weil das passiert, ich kann mir nicht vorstellen, dass in den USA wirklich nichts passiert. I mean, Trump ist ausgebuht worden im Kennedy Center. Es gibt die Leute, die keinen Bock haben.
Ausgebuht, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Es wurde immer ausgebuht gesagt, aber ehrlich gesagt, es haben ein paar Leute gebuht.
Es war auch Cheering, ne?
Ziemlich viel Cheering war auch noch da, ne?
Ja, genau. Also, aber es gibt die Leute, die sich hinstellen und die lautstark auch Buh rufen, sei es im Publikum oder in anderen Kontexten. Ich glaube eher, dass es ein bisschen so ein, oder ich vermute, dass es so ein Öffentlichkeitsproblem ist, also dass sozusagen viel Bühne bekommt, was gerade verstört und wenig Bühne bekommt, was ermächtigt und ermutigt.
Weißt du, was ich meine? Doch in Europa nicht. Also ich meine, wir lesen davon, also jetzt gerade so auch Bildung und Kunst, wenn man über Visa für Studierende in die USA liest und hört, ist es inzwischen so, dass die Visa wieder verteilt werden sollen, aber vorher muss man seine Social-Media-Accounts offenlegen und gucken, ob man auch nichts gegen Amerika geschrieben hat. Das heißt, wir beiden könnten gar nicht mehr in Amerika studieren, an der Juilliard oder sowas. Ja? Also das sind ja richtig radikale Einschnitte gegen unsere Auffassung von kultureller Freiheit. Und dafür, finde ich, ist es schon sehr still.
Ja. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich frage mich, ob es noch weitergehen muss, bis man sozusagen aus dem Untergrund wieder mitbekommt. Weißt du? Oder ob jetzt gerade noch eigentlich alle so ein bisschen hoffen, wir halten die Füße still und hoffen, dass es vorbeigeht. Also so Augen zu Ohren zu Kopf in Sand. Und es wird schon nicht so schlimm werden. Wir warten jetzt mal diese 4 Jahre ab und dann gucken wir weiter. Mhm. Aber das ist ja, also das schreibt Arne Semsrott zum Beispiel in seinem Buch Machtübernahme, so der größte Fehler, den du machen kannst, ist abzuwarten. Weil dann normalisierst du es und dann irgendwann verpasst du den Moment, wo du halt noch was hättest tun können. Mhm.
Also ich finde, in Russland haben wir ja schon viel gelernt, also da auch die Kulturschaffenden. Also ich glaube, diese Kurenzis-Geschichte hat sich jeder positioniert, so wie er will und kann. Das ist für mich abgehakt eigentlich, ja. Und dann sieht man halt, dass Hajo Frey dann noch Herrn Moosdorf hinschleppt, den Cellisten, und dass Justus Franz da noch rumhockt, wo ich denke, ja, also ich habe die jetzt in Deutschland in den Konzerten noch nicht vermisst, die beiden.
Nee.
Also von daher ist das jetzt nicht die Speerspitze der kulturellen Abwanderung, des Brain Drains der Kultur.
Ja, können Sie da an Ihrem Biertisch Putin die Stange halten?
Also da, finde ich, sind wir inzwischen relativ stabil. Ja. Selbst eine Anna Netrebko übrigens. Ja. Also ich weiß, dass ich da jetzt wieder ganz viel Ärger kriege und Shitstorm kriege, aber man muss das einfach auch mal zur Kenntnis nehmen, gerade weil auch wir da so oft drüber geschrieben haben. Sie ist, was ihre Engagements betrifft, vollkommen stabil.
Mhm.
Also das.
Und sie hat sich ja auch, also ihre Positionierung ist auch deutlicher als von manch anderen. Ne?
Ja. Also von daher, weites Feld.
Weites Feld.
Wollen wir es hier abhaken und einfach ein bisschen spazieren gehen auf dem...
Auf dem Klassik-Boulevard.
Ja, Axel, Opus. Klassik ist verliehen worden. Jetzt. Ich hatte eigentlich gedacht, du lachst schon so.
Verliehen noch nicht, nur bekannt gegeben. Verliehen wird es ja in der großen Gala des ZDF.
Für mich ist das schon der Moment der Verleihung. Ich lese das, ich gähne und dann habe ich damit nicht mehr viel zu tun. Warum sprechen wir da jetzt eigentlich überhaupt drüber?
Ja, I don't know. Ich habe heute beim Frühstück eine Fingerübung gemacht, weil ich ärgere mich jedes Jahr wieder aufs Neue, dass ich mich darüber ärgere, dass... die Opus-Klassik-Preise bekannt gegeben werden. Weil es ist natürlich eine totale Willkür, die da herrscht. Und ich habe versucht, das heute nochmal einmal so irgendwie für mich selbst zu ordnen unter diesem schönen Satz von Karl Valentin, das ignorieren wir nicht einmal. Und ich glaube, das ist vielleicht wirklich der Zugang, den man hat. Für mich ist der Opus tatsächlich inzwischen eine Geschichte, wo eine untergehende Industrie, nämlich die Industrie der Phonowirtschaft, die besonders durch die Major-Labels ja ins Leben gerufen wurde, nicht gemerkt hat, dass sie längst an die Wand gefahren ist. Und jetzt passiert etwas ganz Perverses. Sie merken, es funktioniert nicht mehr, so wie sie es gemacht haben und so, wie sie gelebt haben. Also guck dir mal an, was Sony noch veröffentlicht. Das ist ja alles, das ist ja wirklich ein Witz. Ja. Auch für die Deutsche Grammophon gilt das übrigens im Ähnlichen. Und was die jetzt machen ist, sie merken, scheiße, ey, das mit unseren CDs und so, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Die Mover und Shaker sind jetzt plötzlich die Veranstalter, die Orchester, die Theater, die Opernhäuser, die Sängerinnen und Sänger, die Künstlerinnen und Künstler selber, die Sachen selbst aufnehmen. Die haben nämlich begriffen, dass wir uns wandeln müssen. Die haben diesen Wandel, von dem wir am Anfang geredet haben, schon längst verkörpert, den wir als Major Labels verpennt haben. Und jetzt zeichnen wir einfach noch ein paar von denen auch noch aus. Und plötzlich will die Phono-Industrie, die früher so unglaublich arrogante Phono-Industrie, Fame einsammeln von den Künstlerinnen und Künstlern, die seit Jahren für eine neue Klassik kämpfen. Und das geht mir so. Wie hast du das gesagt? Ich krieg Puls.
Ich krieg Puls. Da ist die Frage dann, ob das wirklich so eine schöne Auszeichnung ist, wenn dann irgendwie ein Abel Selaucioe da diesen Opus Klassik bekommt. Das ist so ein bisschen, es hat so was Zähmendes oder sowas, so was Vereinnahmendes. Ich weiß auch nicht. Und aber ich habe irgendwie auch gedacht, so als ich mir das dann nochmal angeschaut habe und so ein bisschen in Ruhe, irgendwie so ein bisschen können wir uns, glaube ich, auch auf die Schulter klopfen. I mean, irgendwie verleihen wir diesen Preis ja mit. Also ich habe nochmal geschaut, wirklich Einreichungsvoraussetzungen sind in vielen, den allermeisten Kategorien 2 herausragende Rezensionen. Also es reicht nicht, einfach nur eine Aufnahme hinzuschicken, sondern muss noch 2 herausragende Rezensionen mitschicken. Und das heißt, ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum jetzt weder du noch ich, irgendjemand da draußen wahrscheinlich überrascht ist über irgendwelche PreisträgerInnen. Es ist so ein bisschen nun, wem wir als musikjournalistisches Kollektiv genug Plattform geben, die Person wird dann wahrscheinlich auch früher oder später den Opus kriegen.
Aber jetzt mal die Wege. Ich mag wirklich Aufnahmen von Christian Thielemann und Igor Levit finde ich gar nicht so schlimm, wie ich schreibe, ja. Aber die beste Konzerteinspielung des Jahres von allen Konzerteinspielungen, die überhaupt eingespielt wurden in diesem Jahr, soll jetzt der Brahms von Igor Levit und Christian Thielemann sein?
I doubt it.
Geht weiter.
Würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber das ist auch die Frage, also was ist, man muss es ja auch einreichen, aber da werden ja viele Leute das einreichen. Ich glaube, das Interesse, diesen Preis zu kriegen, ist ja groß. Ich meine, schönen Glückwunsch an alle, die ihn haben wollten und bekommen haben. Das ist doch toll. Nur,
Mitleid mit allen, die ihn gar nicht haben wollten und ihn trotzdem gekriegt haben.
Stabil an alle, die ihn nicht haben.
Wie du gesagt hast, vereinnahmt wurden. Ja, es ist übergriffig, finde ich. Es ist einfach übergriffig. Ja. Und dann machen sie schon sowas, die beste Tournee des Jahres, aber das ist dann nicht die Tournee, weiß ich nicht, der Bamberger Symphoniker nach irgendwo, sondern es ist dann die Tournee von, weiß ich nicht, war es Hans Zimmer oder irgendeinem Filmkomponisten. Man denkt, Leute, ey.
Ja, also das, was eh schon so...
Tut schon weh.
Ja, das so kommerziell schon so erfolgreich ist, das dann noch auszuzeichnen, das langweilt mich.
Wo ist der neue Preis? Also ich bin tatsächlich dafür, wir brauchen eigentlich einen neuen Preis, der auch die neue Klassik widerspiegelt, der wirklich diese Theater und die Orchester und die Innovation widerspiegelt. Ein Preis, der vielleicht gar nicht nur an die besten Aufnahmen und die besten Interpretinnen und Interpreten vergeben wird, sondern vielleicht auch an die klügsten Konzepte, an die meinetwegen diversesten Dinger, an die whatever, ja. Also so ein Preis, der auch unsere Branche im Wandel widerspiegelt. Also ihr da draußen, wenn ihr irgendwie Ideen habt, mit wem man sich da alles zusammentun könnte.
Also so als Idee. We are ready. Ja, I mean, so der Berlin Prize for Young Artists zum Beispiel, das finde ich total interessant. Ja. Und ich meine, was der Opus jetzt gemacht hat, die haben ja super viele Kategorien und das tut ja so, als würde es das machen, weißt du?
Ja.
Aber das in cool und in authentisch und in ernsthaft interessiert an dem, was kulturell passiert in der Branche, wäre super. Braucht man, glaube ich, nur viel Geld. Wenn ihr Geld habt, her damit.
Sowieso. Ja, wenn ihr Geld habt, her damit. So,
wir konzipieren da mal was.
Ja, wir machen das Konzept. Genau.
Taktwechsel.
Wir haben es angekündigt. Also, wir haben letzte Mal über das Tanzorchester
am Ende, aber das haben wir uns aufgehoben, genau.
Das haben wir uns noch aufgehoben zum Schluss, noch ein bisschen was Leichtes. Weil ich habe immer wieder nachgedacht, das war so diese kurze Irritation, als du gesagt hast, hä, Tanzorchester, was, da bin ich immer enttäuscht. Und ich war so, hä, ich finde die voll cool. Und dann
wir reden über das Tanzorchester Ehrenfeld, das ist die Showband vom ZDF-Magazin Royal.
Ganz genau.
Von Jan Böhmermann.
Genau. Voll, genau, so ein bisschen die Heavy Tones von Jan Böhmermann. Und dann so, wie so nachgedacht.
Da fängt es schon an.
Da fängt es schon an, genau. Die sind Teil der Show, das ist halt, es ist diese Satire-Show und die sorgen mit so ein bisschen musikalischen Snippets hier und da für so ein bisschen Abwechslung. Und die sind halt auch dieses Jahr komplett auf Tour. Also die waren jetzt beim Hurricane Festival und haben da so ein komplettes Konzertprogramm gespielt. Das kann man sich auch, ich weiß nicht genau, wie es 100% beim Hurricane war, aber man kann sich die Show, wie sie in, wo war das, Wien, ich weiß es nicht, müsste man nochmal schauen, kann man aber in der ZDF-Mediathek sich angucken.
Diese das ist Stuttgart,
Show.
Hans-Martin Schleierhalle.
Stuttgart war das, genau, richtig, genau. Danke. Und das ist irgendwie, also ich muss sagen, ich finde das wirklich lustig. Also es, diese Songs, Allemagne Zero Point, also dass sich so klamaukig lustig macht darüber, dass beim Eurovision Song Contest Deutschland nie Punkte bekommt. Weiß ich nicht, Böhmermann ist schuld, Faschismus ist back oder dieses Licht an, ein Nazi auf der Party. In so, also
wir
die Art und Weise,
gewusst, genau.
Genau, wie sie es machen, die Texte, die Songs, wie es präsentiert wird, wie die spielen auch, also die MusikerInnen selber, also auch durch diese sehr virtuos irgendwie durch diese verschiedenen Genres durchrutschen, die Arrangements und alles, plus diese übertriebene, ironische, trashige Bühnenshow, die sich ja so irgendwie über Bühnenshows an sich halt gleichzeitig auch noch lustig macht. Man muss halt so Bock haben auf so eine ironische Metaebene die ganze Zeit. Ich würde es empfehlen, schaut es euch an, wenn ihr Lust habt. Axel, was denkst du?
Also wir reden da ja nur drüber, weil wir letztes Mal im Abspann kurz drüber gestolpert sind und einen Dissens festgestellt haben.
Genau.
Weil ich bis heute nicht verstehe, was diese Band so kultig machen soll. Und ich habe mir genau dieses Konzert in der Hans-Martin-Schleyer-Halle, allerdings nicht in der ZDF-Mediathek, sondern in der
YouTube-Mediathek.
YouTube-Mediathek angeschaut. Ja. Was ja ganz schön ist, dass das ZDF begriffen hat, dass auch Leute bei YouTube gucken. Da habe ich es mir angeschaut und ich habe das jetzt nochmal, also ich komme da immer noch nicht mit zurecht. Also das, was du als humorvoll empfindest, I don't know. Ich glaube, dass Jan Böhmermann, vorweg, ich glaube, dass Jan Böhmermann einer der wichtigsten Medienfiguren unserer Zeit ist. Und ich glaube, dass Deutschland sehr viel Jan Böhmermann braucht, weil die Indifferenz, die der ausstrahlt, aber den seriösen Journalismus, den er gleichzeitig, mit dem er das untermauert, die Ironie, mit der er das vorträgt, alles, das ist alles, kommt normalerweise viel zu kurz in Deutschland, brauchen wir. I like Jan Böhmermann. Mir kommt das aber so vor, als würde Jan Böhmermann ein gigantisches Hobby neben seiner eigentlichen Arbeit haben, das ist die Musik, und die spielt er dann so irgendwie dilettantisch dahin. Ja? Und es, also die Arrangements, wenn du sagst, die sind für mich, ja, das sind eklektizistische Arrangements, die sich Anleihen aus allen Musikstilen nehmen, aber wenn sie Jazz machen, ist es eben kein geiler Jazz. Wenn sie Pink Floyd imitieren, ist es halt nicht geil Pink Floyd. Wenn sie Nazi-Musik imitieren, ist es keine geile, nicht mal geile Nazi-Musik. Also, so, und dann, was mich wirklich, und das verstehe ich nicht, Hannah, ich verstehe, jetzt pass auf, Boomer, ja. Ich verstehe euch nicht mehr. Ja? Dieses affektierte Rumgetanze. Wie kann eine Saxophonistin die halbe Zeit mit einer Hand Saxophon spielen? Diese Perkussionistin, die da immer noch Luftsprünge von 2 Metern macht, bevor sie einmal so einen kleinen Stock auf den Trommel haut. Mhm. Also, das ist doch alles affektierter Müll. Das kann ich mir wirklich nicht lange angucken, ehrlich
Findest
gesagt.
Findest du? Ich habe so das Gefühl, dass die Leute auf der Bühne beim Spielen, also ich nehme, also die Aufnahme, die ich gesehen habe, habe ich das Gefühl, die haben richtig Spaß daran gerade. Also die haben wirklich, also die
meinst du, ich finde, die spielen so, dass sie Spaß haben.
Ja, okay. So, du nimmst denen das nicht ab. Okay, ich habe das als authentisch wahrgenommen, aber vielleicht ist es auch so, dass ich durch eine Leinwand hindurch man Menschen nicht immer hundertprozentig lesen kann. Aber mein Eindruck war, die strahlen Freude aus beim Spielen. Und natürlich entsteht ein Clash, weil wir kennen, also da steht halt ein Orchester. Und dann gehen natürlich direkt, also gehen da Kategorien an, die man, mit denen man da jetzt vergleichend herangehen möchte. Wenn man sagt, das nennt
soll
sich Orchester.
Ja auch, ne? Die zitieren ja wirklich ganz viel. Ne?
Ganz so, genau. Sie nennen sich Orchester voll. Und dann sehe ich von mir ein Orchester, das da ruhig sitzt und gediegen irgendwie die Musik macht und sich halt ja nicht zu sehr bewegt. Und dann hat man halt das Tanzorchester und die stehen auf der Bühne und die springen rum und spielen mit einer Hand Saxophon und lachen und treten vom einen Bein aufs andere und so weiter und so fort.
Das erinnert mich wieder an Musiker Eterna.
Oh Gott. Ja, und das, so das clasht natürlich mit diesem Anspruch, den der Begriff Orchester halt jetzt gerade für uns, wo wir jetzt aus so diesem klassischen Orchesterkontext kommen, das clasht irgendwie. Ich finde es aber, weil ich sehe darin, die nennen sich Orchester, ich sehe darin eher eine Big Band. Und vor dem Hintergrund, wie Big Bands spielen, finde ich das gar nicht so ungewöhnlich, ehrlich gesagt, dass die beim Spielen einfach halt, naja, mit ihren Körpern auch Raum einnehmen, auf andere Weise. Und das macht, mir macht Spaß zu gucken.
Sehr gut. Noch eine Freak-Frage. Glaubst du auch, dass die Arrangements seit Albrecht Schrader da weg ist, nicht mehr ganz so cool sind, seit es Lorenz Rohde alleine macht? Oder wissen wir das nicht?
Das kann ich schwer beurteilen. Ich muss sagen, also für die Songs, die da gespielt werden, die schreiben ja die gleichen Songschreiber, die für Jan Böhmermann ja immer schon gearbeitet haben, und das sind super solide Songs einfach. Also die arbeiten ja genau mit den Mitteln und den Stilen und den Möglichkeiten, die die Popmusik zur Verfügung stellt, und sprechen diese Sprache sehr virtuos. Die Arrangements selber finde ich so total solide, und ich muss sagen, mir ist jetzt kein Unterschied aufgefallen. Aber vielleicht müsste man dann noch mal tiefer in die Partituren einsteigen.
Ich finde, jetzt haben wir es mit dem Buch besprochen. Wir haben letztes Mal besprochen, wir haben es diesmal besprochen. Wir haben zwei unterschiedliche Meinungen. Leute, hört euch den Kram an.
Die bleiben jetzt hier so stehen.
Genau. Macht ihr das nämlich selber und dann guckt doch, wie ihr es findet.
Ja, guckt es euch an. Meinung. Und ja, wirklich. Genau.
Jetzt sind wir schon fast am Ende. Also ich gehe ins Schwimmbad und dann ist auch schon der Sommer. Ich fahre nach Bayreuth. Wir hören uns dann auch nochmal aus Bayreuth und von der Festspielzeit. Bist du auf irgendwelchen Raves noch zu sehen und zu erleben?
Das passiert immer eher spontan. Deswegen kann ich das noch nicht sagen. Aber Darmstadt steht bei mir auf dem Plan. Du bist in Ex auch, ne? Nee, du bist nicht in Ex. Nee.
Ich bin mit Freude in Salzburg. Guck mir dann aber noch den Kratzerring in München an und mache natürlich Bayreuth. Und dann mache ich Urlaub.
Sehr schön. Und dann sehen wir uns wieder und dann machen wir den Sommerrückblick.
Wir hören uns Ende nächsten Monats nochmal und dann erzählen wir uns von unseren Sommererlebnissen bis dahin, oder?
Sehr schön, so machen wir es.
Hanna, ich wünsche dir ein schönes Sommerwochenende.
Das wünsche ich dir auch.
Und freue mich aufs nächste Mal. Ja. Und ich gucke mal, was bei YouTube noch für Musik
ist. Tschüss.
Takt und taktlos ist eine Produktion von Backstage Classical. Idee, Redaktion und Moderation Hanna Schmidt und Axel Brüggemann. Sprecherin Nicola Schubert. Tägliche Nachrichten aus der Welt der Klassik gibt es bei www.backstageclassical.com.